Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Mittwoch, dem 29. August. Das sind unsere Themen. Mit oder ohne Gentech in die Zukunft. Neueste Forschungsergebnisse geben keine Antwort auf die Grundsatzfrage. Lohndumping auf Schweizer Baustellen. Wie können die Schlupflöcher gestopft werden? Und 20 Jahre nach Rostock. Zögerliche Vergangenheitsbewältigung der schrecklichsten rechtsextremen Übergriffe der deutschen Nachkriegszeit. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Nun ist er also offizieller Herausforderer von Barack Obama. Der Republikaner Mitt Romney wurde als US-Präsidentschaftskandidat nominiert. Der Republikanische Parteitag in Tampa, Florida, nominierte Mitt Romney mit großer Mehrheit. Keine Chancen hatten seine Herausforderer, vor allem aus der ultrarechten Tea Party-Bewegung. Laut verschiedenen Medienberichten wurde ihm beim Nominationsverfahren die Show von seiner Frau gestohlen. Ann Romney präsentierte ihren Mann als herzensguten Topmanager. Romney wird von seiner Gegnerschaft kritisiert, er sei ein kaltblütiger Abzocker. Am 6. November wird in den USA gewählt. Neben dem demokratischen Amtsinhaber Barack Obama und seinem einzigen ernstzunehmenden Herausforderer Mitt Romney kandidieren diverse Menschen von Kleinparteien, wie zum Beispiel von den Grünen. Ein weiterer Schritt in Richtung elektronisch abstimmen. Der Bundesrat hat soeben mitgeteilt, dass es zu weiteren Versuchen kommt. Und das bei den Abstimmungen am 25. November. In 12 Kantonen dürfen Stimmberechtigte dann über das Internet abstimmen. Es betrifft rund 164.000 Stimmberechtigte. Das Ziel ist es, Bedingungen zu schaffen, damit Auslandschweizer und Schweizerinnen in Zukunft elektronisch abstimmen können. Der Berner Gemeinderat gibt sich selbst gute Noten. Heute legt er den Schlussbericht zu den Legislaturrichtlinien 2009 bis 2012 vor. Die Lebensqualität der Stadt Bern sei gut, das Bevölkerungswachstum habe fast die erwarteten Ziele erreicht, der Wohnbau schreite voran und Bern habe sich erfolgreich als Ökostadt etabliert. Selbstkritisch gibt sich der rot-grün dominierte Gemeinderat bei der Wohnbauplanung. Es könnten noch mehr Wohnungen geschaffen werden. Zudem sei der Weg zur Bildungsstadt harzig und die Eventinfrastruktur könne noch verbessert werden. Am 25. November wählt die Berner Bevölkerung einen neuen Gemeinderat und bestimmt somit, wie die nächsten 4 Jahre geplant werden sollen. Wieder einmal kann sich der Berner Fußballclub Young Boys mit einem afrikanischen Spieler sanieren. Der Stürmer Mayuka wechselt zum englischen Premier League-Verein Southampton. Wie viel eBay an diesem Transfer verdient, wird nicht offengelegt. Der Verein teilte aber mit, er habe schon vorher kommuniziert, er werde Mayuka aus wirtschaftlichen Gründen verkaufen, bestehe ein gutes Angebot. Es dürfte sich um eine mehrfache Millionensumme handeln. Emmanuel Mayuka galt im Moment nämlich als wertvollster Spieler der Schweizer Super League. Der IBE-Top-Torschütze kommt ursprünglich aus Sambia. Er gewann mit seiner Nationalmannschaft den diesjährigen Africa Cup of Nations und war auch dort Torschützenkönig. In Southampton hat er einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben und verlässt IBE per sofort. Wir kommen noch zum Wetter. Morgen Donnerstag erwartet uns viel Regen, vor allem am Nachmittag. Die Temperaturen sinken auf um die 20 Grad. Auch übermorgen Freitag erwartet uns wieder viel Regen. Der Tag beginnt zwar sonnig, doch am Nachmittag wird es dann wieder kühl und nass. Die Temperaturen sacken auf 15 Grad ab. Das Wochenende wird wechselhaft, vor allem am Samstag ist noch mit Regen zu rechnen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Hintergrundbericht. Gestern präsentierte der Nationalfonds neueste Forschungsresultate zur Gentechnologie. In einer breit angelegten Studie wurden die Chancen und Risiken sogenannt gentechnisch veränderter Organismen, kurz GVO, untersucht. Laut den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen seien die Risiken eher klein. Gentech-Kritikerinnen und Kritiker hingegen stellen diese Schlussfolgerung in Frage. Im Moment ist die Schweiz noch gentechfrei. Noch für gut ein Jahr läuft ein vom Volk und vom Bundesrat abgesegnetes Moratorium. Bald aber könnte sich das ändern. Mehr dazu im Beitrag von Benedikt Bachmann.
In der Schweiz lohnt sich die Gentechnologie zurzeit nicht. Zu teuer. Zudem gibt es bei den Konsumenten keine Nachfrage. Die Kosten für die Koexistenz von GVO und GVO-freier Landwirtschaft wären hoch. Allerdings sehen die Forscher für die Umwelt keine Gefahren bei der Gentech-Landwirtschaft. Zu diesen Schlüssen gelangten Forscher, die Chancen und Risiken der Gentechnik in der Schweiz untersuchten. Maya Graf, grüne Nationalrätin, Biobäuerin und Präsidentin der Schweizerischen Arbeitsgruppe Gentechnologie, hatte vor allem zwei Erwartungen an das Forschungsprojekt.
Dass uns von der Wissenschaft in verschiedenen Projekten aufgezeigt wird, welcher Nutzen eben und welche Risiken auf der einen Seite es für die nachhaltige Schweizer Landwirtschaft mit Gentech-Pflanzen geben könnte. Und einen zweiten Teil war die Frage auch, ist es überhaupt möglich, in der Schweiz nebeneinander einen Gentech-Anbau und eine gentech-freie Produktion zu haben?
Doch beide Fragen wurden für Sie nicht zufriedenstellend beantwortet.
Wir haben heute eben diesen Synthesebericht gehört und ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht. Ich sehe auch, dass hier die Risiken verharmlost, die Nutzen überbewertet wurden. Und auf diese beiden Fragen, da muss ich Ihnen sagen, die muss ich eigentlich auch nach diesem Bericht, den ich heute gehört habe, muss ich beide mit Nein beantworten.
Für Nadine Degen, Leiterin Pflanzenbau beim Schweizerischen Bauernverband, hat das Forschungsprogramm zu neuen Erkenntnissen geführt.
Die wirklich neuen und für uns insbesondere auch besonders interessanten Erkenntnisse sind sicher diejenigen zum Konsumentenverhalten, zur Nachfrage einerseits und die Studien über die Koexistenzkosten, die uns besonders interessiert hat.
Insgesamt zeigt sich Nadine Degen mit dem Forschungsprogramm zufrieden, doch sind weitere Forschungen wichtig.
Das Forschungsprogramm hat einen großen Anteil an Risikoforschung beinhaltet. Diese Risikoforschung hat ergeben, dass es zurzeit, also dass keine zusätzlichen Risiken gegenüber Umwelt und Mensch gefunden werden konnten. Das ist für uns aber nicht der einzige Grund, der für oder gegen den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen spricht. Interessant für uns ist eben auch die Analyse der Wirtschaftlichkeit und des Nutzens allgemein auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Und dort haben wir ganz klar zu wenig Resultate. Auch sagt der Nationalfonds, dass Langzeitstudien im Freiland bisher eigentlich nicht gemacht werden konnten in der Schweiz. Und auch dort würden wir eine weitergehende Forschung auf jeden Fall unterstützen.
Nadine Degen unterstützt die Forderung nach einer Verlängerung des Moratoriums bis 2017. Auf die Frage, ob denn nicht ein Gesetz, das die Gentechnologie verbietet, besser wäre, meint sie:
Unser Antrag ist eigentlich so formuliert. Ein Verbot ist heute so nicht umsetzbar aus unserer Sicht politisch. Wir haben ein Moratorium. Das Moratorium zu verlängern ist eigentlich der eleganteste politische Weg.
Im Moment sieht der Schweizerische Bauernverband kein Potenzial für Gentechnologie. Darum will er lieber mit dem Label Gentech frei werben. Doch der Schweizerische Bauernverband steht der Gentechnologie laut Nadine Degen auch nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber. Im Forschungsprogramm wird gefordert, dass man Gentech-Pflanzen nicht mehr als eigene Kategorie führen solle, sondern Pflanzen nach ihren Wirkungen im Umfeld beurteilen solle, egal ob sie im Gentech-Labor gebaut wurden oder in natürlicher Züchtung entstanden sind. Dazu meint Nationalrätin Maya Graf:
Das ist auch nicht Neues, sondern das ist eigentlich eine sehr alte Diskussion der Äquivalenz. Die wird ja vor allem in Nordamerika geführt. Wir haben uns hier eigentlich immer gewehrt dagegen, auch übrigens auch der europäische Diskurs, dass es so ist, dass diese gentechnisch veränderten Pflanzen, die heute auf dem Markt sind, denen ist ein fremdes Gen eingepflanzt. Diese Pflanze ist nicht mehr die ursprüngliche Pflanze und sie unterscheidet sich eigentlich daher auch von ihren Auswirkungen respektive von ihren Risiken die wir wirklich auch noch nicht alle kennen, respektive von denen wir in Nordamerika schon ein bisschen eine Ahnung haben, wenn wir zum Beispiel an die Superunkräuter denken, die durch verwilderten Gentech-Rap in Kanada auftauchen.
Das Forschungsprojekt hat wenig Neues gebracht. Die Forschungen werden weitergehen und das Moratorium wird vermutlich nochmals um 3 Jahre verlängert.
95,6 Rabe Info.
Fast täglich erreichen uns Meldungen von Baustellen, wo Arbeitende zu Minilöhnen Schwerstarbeit erledigen müssen. Eigentlich werden Bauarbeiter und Arbeiterinnen durch einen Gesamtarbeitsvertrag geschützt, doch viele Unternehmungen finden Schlupflöcher, diesen zu umgehen. Zum Beispiel werden Arbeiten von Unternehmungen aus der EU übernommen, deren Angestellte erhalten dann EU-typische Löhne, also viel tiefere Löhne als schweizerische. Nun schlagen die Gewerkschaften Alarm, der Baumeisterverband hingegen versucht, das Ganze zu relativieren. Benedikt Bachmann hat die Details.
Der Messeneubau in Basel, Armaswiss in Ittigen, der Novartis Campus oder die Berner Schanzenpost. Alle diese Orte haben eines gemeinsam. Es sind Großbaustellen und auf allen diesen Baustellen gab es Lohndumping. Die Grenzregionen sind noch stärker als das Mittelland betroffen. Dies erklärt Hans-Ueli Scheidegger, Sektionsleiter Bau bei der Gewerkschaft Unia.
Es gibt sicher einen grundsätzlichen Unterschied, dass in Grenzregionen grenznahe ausländische Firmen einfacher operieren können als in weiter entfernten Gebieten. Aber wir sehen in der ganzen Schweiz, dass wir immer wie mehr Probleme haben mit den hier geltenden Löhnen, mit der Durchsetzung unserer Gesamtarbeitsverträge. Wir stellen fest, dass Lohndumping in der ganzen Schweiz flächendeckend ein immer größeres Problem wird.
Daniel Lehmann, Direktor des Schweizerischen Baumeisterverbandes, sieht das Problem des Lohndumpings nur sehr beschränkt. Allerdings sieht auch er im Ausbaugewerbe gewisse Probleme.
Ja gut, wie gesagt, man muss immer den Unterschied machen, handelt es sich hier um das Bauhauptgewerbe oder ist es eine Baustelle beispielsweise im Ausbaugewerbe? Dort mag dieses Phänomen allenfalls öfters vorkommen.
Um das Lohndumping zu bekämpfen, werden verschiedene Methoden angewendet. Eine ist die Kautionspflicht. Für Hans-Ueli Scheidegger ist das grundsätzlich eine gute Sache.
Eine Kautionspflicht ist eigentlich eine Maßnahme, die nur dann funktioniert, wenn die Firmen wirklich real existieren, wenn wir davon ausgehen können, dass die Firmen länger hier auch tätig sind. Wir stellen fest, dass das teilweise eine gute Lösung ist, aber das Hauptproblem löst sie nicht, nämlich dass immer wie mehr Briefkastenfirmen auftreten, dass als Sub- und Sub-Subunternehmer und kleine Firmen, die nur für einen Auftrag hier überhaupt schnell gegründet werden, auftreten. Und dort können wir mit einer Kaution das Problem wohl nicht lösen.
Bei Schweizer Baufirmen gibt es wenig Verstöße. Doch viele Unternehmer geben Aufträge, die sie nicht selber erfüllen können, an Subunternehmen weiter. Und diese können weitere Aufträge an weitere Firmen weitergeben. Und bei diesen Subunternehmen gibt es viele schwarze Schafe, die ihre Mitarbeiter ausbeuten. Hans-Ueli Scheidegger sieht nur eine Möglichkeit, um das Problem zu lösen. Die Solidarhaftung. Sie macht das Hauptunternehmen verantwortlich. Dieses muss dafür sorgen, dass in allen Subunternehmen korrekt gearbeitet wird.
Also wir haben in anderen Ländern die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich die einzige wirklich griffige Maßnahme ist, die möglich ist. Und das ist problemlos durchsetzbar, wenn die Solidarhaftung klar und gut gesetzlich verankert ist. Dann haben wir schon eine wichtige, große präventive Wirkung, weil dann ist der Hauptunternehmer von Anfang an interessiert, dass er mit Firmen zusammenarbeitet, welche die Arbeitsbedingungen respektieren.
Daniel Lehmann vom Baumeisterverband hingegen hält nichts von der Solidarhaftung.
Wir erachten dieses Instrument als vollkommen wirkungslos. Wir sind der Meinung, dass eine Solidarhaftung kontraproduktiv ist, wenn nämlich ein Subunternehmer weiß, dass ja ein Dritter für ihn haftet, dann wird er ja geradezu dazu eingeladen, eben beispielsweise den Gesamtarbeitsvertrag nicht einzuhalten.
Trotzdem will auch Daniel Lehmann Lohndumping effizient bekämpfen.
Wir sind der Auffassung, dass der Vollzug, die Durchsetzung im Einzelfalle noch optimiert werden muss. Das Zusammenspiel mit den Behörden soll noch verbessert werden. Und vor allem sind wir der Auffassung, dass wenn mutmaßlich Lohndumping festgestellt wird, dann sind wir der Meinung, ist auf dieser Baustelle sofort ein Baustopp zu verfügen. Das wirkt. Und dann kann man auch sehr rasch kontrollieren, stimmt das? Werden da Arbeitnehmer tatsächlich nicht korrekt entlöhnt? Das ist eine Sofortmaßnahme, die in der Praxis dann auch greift. Jeder Fall von Lohndumping ist einer zu viel.
Paritätische Kommissionen aus Arbeitnehmern und Arbeitgebern führen Baustellenkontrollen durch. Ob dieses Mittel reicht, um Lohndumping zu unterbinden, oder ob die Solidarhaftung kommt, wird auf politischer Ebene entschieden.
Rabe Info 95,6.
Die Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen jähren sich zum 20. Mal. Es waren die größten fremdenfeindlich motivierten Übergriffe der deutschen Nachkriegszeit und sie werden deshalb auch oft als Pogrome bezeichnet. Während 5 Tagen wurde das sogenannte Sonnenblumenhaus angegriffen, ein Haus mit einem Asylheim und einem Wohnheim für ausländische Arbeitskräfte. Mehrere 100 Rechtsextreme randalierten, prügelten und warfen Molotow-Cocktails. Angefeuert wurden sie von tausenden applaudierenden Schaulustigen. Die Polizei zog sich zeitweise vollständig zurück und überließ die Bewohner und Bewohnerinnen ihrem Schicksal. Der Journalist Andreas Speit war 1992 vor Ort und hat sich jetzt, 20 Jahre später, erneut zum Ort des Geschehens aufgemacht. Radio Korax Halle hat mit ihm gesprochen.
Ja, wir haben da sehr unterschiedliche Reaktionen einfangen können. Unter anderem ein Rentnerpärchen, was da seit über 30 Jahren lebt. Die haben am Anfang so getan, als ob das gar nicht da stattgefunden hätte. Dann kam auch gleich als nächstes, glauben Sie mal nicht alles, was in der Presse gestanden hat. Und es kam vor allem, das war sehr bitter zu erleben, genau die gleichen rassistischen Ressentiments, wie sie damals auch zu hören waren, als ich damals da stand. Aber ich habe dann auch Menschen getroffen, die auch damals schon dort gelebt haben. Und bitte das Wort nicht falsch verstehen, beschämt waren. Man hat gemerkt, die wollten nicht weiter reden, nicht weil sie es verdrängen, verleugnen, sondern weil sie davon noch betroffen waren. Das hat sie wirklich nachhaltig erschüttert.
Kann man da jetzt irgendwie sagen, die Stadt Rostock, ist da ihre Aufgabe, die Geschehnisse von Rostock-Lichtenhagen eben aufzuarbeiten und daraus zu lernen, nicht nachgekommen? Zum Beispiel ist es ja so, dass Rostock bisher keinen Ort des Gedenkens geschaffen hat, um an die Pogrome in Rostock-Lichtenhagen eben auch zu erinnern. Aber so ein Denkmal soll ja jetzt gepflanzt werden vom Bundespräsidenten Gauck, und zwar eine deutsche Eiche. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch so ein Zeichen sein soll, das dann sagt, seht her, das ist das neue Deutschland, wir haben aus unseren Fehlern gelernt, sowas wird hier nie wieder vorkommen. Wie bewerten Sie denn so eine Aussage?
Ja, man merkt tatsächlich, dass auch in Rostock-Lichtenhagen der Besuch von Herrn Gauck und auch die Pflanze der Eiche dort sehr ambivalent betrachtet wird. Man hat ganz oft den Eindruck, eigentlich möchten ganz viele, dass darüber nicht mehr geredet wird und das einfach mal Ende sozusagen mit dieser Geschichte sei. Und kann man natürlich pauschal nicht für die gesamte Stadt sagen, aber es drückt doch auch etwas aus, dass da in der Stadt anscheinend nicht versucht worden ist, über diesen Pogrom zu reden. Es hat ja auch lange gedauert, bis überhaupt dieses Wort Pogrom in Rostock überhaupt zu den Übergriffen akzeptiert worden ist.
Inwiefern haben denn die Pogrome von Rostock-Lichtenhagen nachgewirkt, wenn es um den Umgang mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland im Allgemeinen geht?
Vor Rostock-Lichtenhagen hat es natürlich auch schon Übergriffe gegeben, Anschläge und natürlich auch danach. Das Besondere an Rostock-Lichtenhagen, wenn man das so sagen mag, ist tatsächlich, dass über Tage live im Fernsehen zu sehen war, wie Neonazis Flüchtlinge angreifen und der Staat wirklich nicht handelt. Und die Menschen, die Sie vielleicht fragen, die in der Zeit in Ostdeutschland allgemein, die werden Ihnen noch mehr beschreiben können, wie sie dann auch wirklich erleben konnten, wie die gesamte rechtsextreme Szene aufgeblüht ist und gleichzeitig aber auch in der Mitte der Gesellschaft Rassismus immer mehr hoffähig wurde.
Etliche Augenzeugen haben die fragwürdige Rolle damals von der Polizei und politisch Verantwortlichen angeführt. Welche Konsequenzen wurden denn da bisher daraus gezogen eigentlich?
Es ist tatsächlich ein leitender Polizeibeamter dann mit aller Vorsicht gebeten worden, den Platz zu räumen. Aber letztendlich hatte man den Eindruck, es hat eigentlich keine große Nachwirkung gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwelche Entscheidungsträger damals wegen des öffentlichen Druckes ihre Funktion oder ihr Amt ablegen mussten.
Wie sehe denn für Sie jetzt ein wirklich angemessener Umgang mit der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit von so Städten und deren Geschichte wie Rostock aus?
Ein Gedenktag ist natürlich immer nur ein Tag. Und wir wissen, glaube ich, alle, dass um den Rassismus in der Mitte der Gesellschaft entgegenzutreten, dass wir dort viel, viel nachhaltigere Projekte brauchen, die es allerdings auch in Rostock, Lichtenhagen beispielsweise auch gibt. Mecklenburg-Vorpommern, das ist natürlich auch zu berücksichtigen, ist bis heute auch eine Hochburg der NPD. Dort sitzen sie in zweiter Legislaturperiode im Landtag und sind auch kommunalpolitisch sehr stark verankert. Auch das macht sich bemerkbar. Und da merkt man natürlich auch wirklich, wie langfristig und nachhaltig eigentlich gegen rechte Ressentiments durch Projekte und Initiativen vorgegangen werden müsste.
Sagt Andreas Speit. Andreas Speit ist Taz-Nord-Kolumnist. Er schreibt regelmäßig für verschiedene Projekte gegen Neonazismus, darunter auch die Infoportale Netz gegen Nazis, Blick nach rechts und der Zeitblog Störungsmelder.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, dem 29. August. Die nächste aktuelle Sendung hören Sie morgen, wie immer um 11, unter anderem mit einem Bericht über das rätselhafte Verschwinden eines sri lankischen Regierungskritikers und Karikaturisten. Sie hörten Beiträge von Benedikt Bachmann und Radio Korax Halle. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.